Zoran Dukic spielte ein Stück, das sich bezieht auf ein berühmtes Capriccio von Goya, der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer. Da sieht man einen Mann, der seinen Kopf ablegt auf die Arme, so auf einen Tisch. Er will sich ausruhen und über ihm flattern dann Eulen, deren Schatten sich in Fledermäuse und andere Tiere verwandeln. Sie hörten eine musikalische Fantasie des italienischen Komponisten Mario Castelnuovo Tedesco. Bilder vom Schlaf, überhaupt der Schlaf in der Kunst, ist ein sehr beliebtes Motiv. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Direktor der Museen Böttcherstraße in Bremen, Frank Schmidt. Guten Morgen, Herr Schmidt.
Guten Morgen.
Hatten Sie eine gute Nacht? Ausreichend Schlaf?
Ja, würde ich sagen, ja.
Wir wollen jetzt über den Schlaf in der Kunst sprechen. Im letzten Jahr gab es eine von Ihnen kuratierte Ausstellung, Schlaf, eine produktive Zeitverschwendung. Und da war ja im Titel schon die Haltung ganz deutlich, nicht? Der Schlaf also nicht als unproduktive Zeit, sondern als eine produktive, vielleicht ja auch für Kunst und für Künstler und Künstlerinnen kreative, kann man das sagen?
Das kann man sagen. Das ist zumindest meine Meinung. Ich glaube, auch viele Künstler gehen damit, dass es eine produktive Phase ist. Aber es gibt natürlich auch andere Ansichten, dass es eine Zeitverschwendung sei.
Zu sehen war die Ausstellung bei Ihnen ja im Paula-Modersohn-Museum. Das ist eine Künstlerin, die ganz besonders eindrückliche Schlafbilder gemalt hat. Also zum Beispiel von ihrem Mann Otto Modersohn.
Ja, das war somit einer der Auslöser natürlich für die Ausstellung, dieses wunderbare Bild von ihr, ein sehr intimes Bild, wo sie ihren Mann beim Schlafen gemalt hat. Er hat sogar die Brille noch aufbehalten, also er scheint da wirklich direkt eingeschlafen zu sein.
Ich habe bei Ihnen gelesen, das sei ein schlaffreudiges Paar gewesen, die beiden.
Ja, es war ein Paar, das auch sehr, es war damals in der Zeit sehr, sehr gesundheitsbewusst war und Schlaf war ein wichtiges Moment. Sport zu treiben, sich zu bewegen war wichtig, aber Schlafen eben auch und sie haben beide gerne geschlafen.
Der Schlaf als Faszinosum für Künstler ganz früh nachweisbar, zum Beispiel der barberinische Faun 220 vor Christus, das ist ja wirklich ein richtig provokatives Bild, wenn man sich das jetzt so anschaut. Weit geöffnete Beine, da ruht dieser Faun nackt auf einem Felsen. Was reizt Künstler und Künstlerinnen am Schlaf?
Das sind mehrere Motive. Das eine ist sicherlich dieser private Schlaf, dieses unglaublich intime Moment. Wenn man schläft, übergibt man sich ja sozusagen der Gefahr auch, dass einem etwas passiert. Also man schläft eigentlich nur dann, wo man sich wohlfühlt, wo man sich sicher fühlt, also im privaten Umfeld. Und so sind viele Motive wirklich aus dem privaten Bereich. Der Mann malt seine Frau oder die Frau malt die Kinder. Und es ist immer etwas sehr Intimes, etwas Privates dabei. Und man möchte diesen Schlaf ja auch nicht eigentlich öffentlich machen. Wenn man schläft, möchte man nicht unbedingt gesehen werden von den anderen.
Aber intim ist der Schlaf doch eigentlich immer, oder?
Ja, aber es gibt natürlich auch den öffentlichen Schlaf, etwa ein Obdachloser, der schläft, oder man schläft mittags auf der Parkbank oder im Park ein. Dann ist man den Blicken der anderen natürlich ausgesetzt.
Aber der Blick auf Schlafende, ist der immer voyeuristisch?
Er ist insofern voyeuristisch, dass der Angeschaute sozusagen nicht zurückblicken kann. Man fühlt sich also unbeobachtet. Das ist im privaten Bereich so, auch im öffentlichen Bereich, aber natürlich auch im erotischen Bereich. Wir können eine schlafende, nackte Frau oder Mann anschauen, ohne dass wir als Voyeur entlarvt werden.
Felix Vallotton hat eine schöne junge Frau beim Schlaf beobachtet. Das ist ein ganz zentrales Bild bei Ihnen auch gewesen.
Und da sieht man das ganz wunderbar. Er hat sie so drapiert, dass sie zwar die Augen geschlossen hat, aber eigentlich hat er sie für uns aufbereitet, dargeboten, den schönen Frauenkörper. Und wir werden damit natürlich zum Voyeur, aber sie blickt nicht zurück. Also wir fühlen uns nicht so ganz ertappt dabei, wenn wir uns diesen schönen Körper anschauen.
In dieser Ausstellung haben Sie sich ja dem Schlaf von fünf Seiten genähert, also private Schlaf, öffentliche Schlaf, der erotische, der märchenhafte Schlaf und dann gab es auch noch das Bett als Ort des Künstlerschlafs.
Ja, ist richtig. Wir hatten tatsächlich einen Künstler vor Ort, der während der Eröffnung bei uns im Museum geschlafen hat, Virgile Novarina, ein französischer Künstler, der eine Schlafperformance gemacht hat. Und die Besucher konnten also in den Raum treten, konnten um ihn herum treten und konnten ihn beim Schlafen zuschauen.
Wobei das ja schon verrückt ist, was er macht. Also ich habe mir das natürlich dann angeguckt. Der schläft vorher zwei Nächte nicht, also bereitet sich richtig darauf vor, damit er dann wirklich auch so schlafen kann, dass die Leute, die da rumlaufen, ihn nicht stören, ihn nicht aufwecken.
Er hat das perfektioniert, sozusagen sich konditioniert, dass er 2-3 Mal im Jahr solche Performances machen kann. Das ist durchaus für den Körper auch nicht unanstrengend. Und er war dann wirklich so müde, dass er geschlafen hat. Und es war interessant zu beobachten, dass die Besucher dann in diesen Raum hineinkamen, leiser wurden, sich nur leise unterhalten haben, um ihn ja nicht zu wecken. Also man sieht dann eben auch so ein bisschen die Rücksichtsnahme gegenüber dem Schlafenden.
Also das Bett als Ort des Künstlerschlafs gibt ja dieses berühmte Sleep-In von John Lennon und Yoko Ono. Gerade ist es in den Niederlanden verschollenes Farbfilmmaterial dieser Honeymoon-Aktion 1969 wieder aufgetaucht. Aber die beiden waren ja wach, also das war eigentlich nicht schlafen, oder?
Genau, die waren nur im Bett und haben ja dann auch Gäste empfangen und Interviews gegeben, um für den Frieden zu demonstrieren sozusagen. Und es war eben auch nichts Erotisches, was damals die Journalisten gehofft hatten natürlich. aber sie hatten Pyjama an und waren bis oben hin zugeknöpft sozusagen.
Das Geheimnis des Schlafes, auf welchem Bild ist es für Sie am eindrücklichsten?
Sehr schwierig. Es war eine große Auswahl von Bildern da, die das sehr schön wiedergegeben haben. Also diese privaten Bilder natürlich von Kindern, die schlafen. Paula Modersohn und Becker hat Kinder gemalt. Das ist ja so etwas, dieser natürliche Schlaf, dieser friedliche, friedvolle Schlaf, den Kinder haben. Da war es sicherlich sehr eindrücklich. Aber wir hatten zum Beispiel auch einen Film von Andy Warhol, der seinen schlafenden Freund gefilmt hat, mehrere Stunden lang. Und diesen Film konnte man sich anschauen. Wir hatten die Kurzfassung von 50 Minuten, aber es passiert nicht besonders viel. Man sieht einen Schlafenden, der sich ein bisschen dreht, ein bisschen wendet, aber letzten Endes ein sehr, sehr ruhiges, sehr intimes Motiv.
Der Schlaf als Weg ins Unterbewusste, das hat die Surrealisten dann auch besonders interessiert.
Ja, da kommen wir wieder zu dem Thema auch der Kreativität. Wo kommt die Kreativität her? Und die Surrealisten fanden eben, dass im Traum sich sehr viel abspielt, eigentlich die wahre Wirklichkeit abspielt. Und die versuchten sie durch verschiedene Techniken, Écriture Automatique beispielsweise, hervorzubringen, um das Unterbewusste sichtbar zu machen.
Aktuelle Künstlerinnen und Künstler, die sich mit dem Schlaf befassen, Sie haben ja schon den Virgil Novarin nahegesagt, also der französische Künstler mit seinen Schlafperformances, aber es gibt ja noch eine andere, sehr bekannte und mit dem Schlaf sich befassende kreative Künstlerin, Sophie Kall, auch Französin, die hatte Menschen in ihr Atelier eingeladen. Und was hat sie da mit denen gemacht?
Ja, sie hat diese Menschen per Anzeige gesucht, hat sie eingeladen und hat sie gebeten, dort zu schlafen. Und in der Zeit, wo sie schliefen, hat sie sie fotografiert und sie hat das alles minutiös festgehalten. Also wie Paul kommt um 14 Uhr, er hat sich hingelegt in das Bett, er wollte morgens einen Café au lait haben, hat es also genau aufgezeichnet. Und an dieser Stelle passiert natürlich dieses sehr Spannende, dass das Intime des Schlafes mit dem Öffentlichen in Verbindung bekommt, denn die Schlafenden, diese Dormeurs, die auch im Titel sind, die kannten Sophie Kall nicht. Sie haben sich also einer Fremden ausgeliefert und sie kannte sie auch nicht. Also da spielt das öffentliche Private, kommt das an einer entscheidenden Stelle zusammen. Eine ganz wichtige, tolle Arbeit von ihr.
Schlaf im öffentlichen Raum, haben Sie schon gesagt, da gibt es viele Fotos, also die Obdachlosen auf der Parkbank. Da gucke ich dann so doch etwas mit Distanz drauf, weil ich denke, na gut, die wussten nicht, dass sie fotografiert werden.
Das ist immer so ein bisschen das Problem, dass die Probanden vielleicht gar nicht gefilmt oder fotografiert oder gemalt werden wollen, gerade beim Thema Schlaf. Aber es sind ja auch häufig auch heitere Szenen. Man sieht die Menschen, die eingeschlafen sind, mittags im Park, in den Tuilerien in Paris. Oder man sieht Männer, die von der Arbeit kommen und im Eisenbahnwaggon eingeschlafen sind. Es ist nicht nur der Obdachlose, der nicht gezeigt und fotografiert werden möchte.
Von Schriftstellern weiß man, dass viele oft nachts schreiben. Wie ist es bei Künstlern und Künstlerinnen? Gibt es da auch berühmte Nachtmaler oder Malerinnen?
Ich denke, viele haben nachts gearbeitet, hatten ungewöhnliche Arbeitszeiten und haben dann eher in den Tag hinein geschlafen. Das ist ja dann auch ein Phänomen, das in unserer Gesellschaft, gerade hier in unseren Breitengraden, der Tagschlaf, der öffentliche Schlaf nicht so angesehen ist, weil er ja scheinbar unproduktiv ist. Und das möchte man natürlich nicht. Andere Länder im Süden, die Siesta ist durchaus anerkannt, oder in Japan schläft man auch in der U-Bahn und an allen möglichen Orten. Und der Künstler ist natürlich ein Beispiel dafür, dass man zu ungewöhnlichen Zeiten schläft, wo der normale Bürger nicht schläft.
Das haben Sie ja gesagt, Paula Modersohn-Becker war eine Vielschläferin. Von Leonardo da Vinci weiß man oder vermutet man, dass er angeblich nur 3 bis 4 Stunden geschlafen hat?
Er war sehr produktiv natürlich. Andere wie Goethe beispielsweise haben 12, 14 Stunden geschlafen, heißt es. Die waren auch produktiv. Also es hat nichts direkt mit der Produktivität zu tun, wie lange man schläft. Und die These der Ausstellung war ja auch ein bisschen, dass man eigentlich aus der Erholung und aus dem Schlaf heraus ganz anderes kreatives Potenzial abrufen kann.
Der Direktor der Museen Böttcherstraße in Bremen, Frank Schmidt. Vielleicht zum Schluss noch der kleine Tod, der Schlaf als der kleine Tod, ist ja auch ein Motiv immer wieder in der Kunst.
Absolut, es ist ja schon in der griechischen Mythologie, sind das Brüder Thanatos und der Schlaf, Hypnos. Das ist ein großes Thema, was wir in der Ausstellung ausgeblendet haben, weil es ein eigenes Thema gewesen wäre, aber es ist die Präfiguration sozusagen des Todes, der Schlaf. Und das ist für viele Künstler schon wichtig und ein großes Thema.
Welches von all den Bildern, die Sie kennen und die Sie ausgestellt haben, würden Sie in Ihr eigenes Schlafzimmer hängen?
Eine schwierige Frage. Es gibt eine ganz wunderbare Arbeit von William Copley, ein großes Bild, das auch eine eher unbekleidete Schlafende zeigt. Das ist ein tolles Bild. Das würde ich mir vielleicht sogar ins Schlafzimmer hängen.
Auf dass die dort unbekleidet Schlafende in ihre Träume kommt?
Vielleicht, ja.
Ich danke Ihnen, Frank Schmidt.
Ich danke Ihnen.